Schwarz-Gelb, Schwarz-Gelb. Der Dynamo-Podcast mit Tino Meyer und Jens Umbreit.
Ein frohes neues Jahr wünsche ich Tino Meyer, weil wir erscheinen am 1. Januar 2025. Ich erspare mir allerdings die Frage gut reingerutscht, weil das können wir noch nicht beantworten, weil wir zeichnen ja noch im Jahr 2024 auf. Hallo Tino.
Hallo Jens, ich wünsche dir auch ein gesundes, neues und auch sportliches Jahr.
Wusstest du, dass früher die prominente DDR-Silvestersendung Tempo 88, je nachdem in welches Jahr dann reingerutscht wurde, bereits im Sommer aufgezeichnet wurde?
Ich kannte die bekannte DDR-Silvestersendung bis jetzt eben gar nicht. Ich kenne nur zwischen Frühstück.
Tempo 88, 87 und so ist komplett an dir vorbeigegangen. Da hat man die Stars aus dem Kessel Buntes dann dorthin gekarrt. Ich glaube, das wurde in Halle aufgezeichnet. Und dann hat man mitten im Sommer die Silvestersendung aufgezeichnet.
Okay, nee, das wusste ich bis jetzt nicht. Und da freue ich mich, dass ich das neue Jahr sozusagen starte und gleich neues Wissen erhalte.
Siehst du? Und das Gute bei uns ist, wir zeichnen nur 2 Tage vor Neujahr auf. Also wir sind im Grunde genommen noch sehr aktuell.
Wie man es gewohnt ist von uns, brandaktuell, genau. Jede Woche neu und natürlich auch während der Winterpause.
Versteht sich. Wie viel Eis wurde denn über die Weihnachtsfeiertage konsumiert? Mir wurde ja ein Bild zugespielt, wo sehr viel Eis zu sehen wird, wo ich gesehen habe, du hast allein 2 Packungen, hast du die alleine ausgelöffelt?
Ich wusste ja, dass das eine Fangfrage ist von dir, weil ich natürlich auch wusste, dass dir Bildmaterial zugespielt wurde. Insofern brauche ich jetzt auch nie irgendwie rumdrucksen, würde beim Thema Eis aber auch ja nie rumdrucksen, sondern kann offen sagen, ja, es gab 2 offene Packungen, genau. Meine Kinder waren etwas entsetzt, dass es das dann doch immer wieder, ja, wie soll ich sagen, nicht in Schüsseln, ja, dass es halt nicht in Schüsseln serviert wird, sondern aus der Packung gegessen wird, ja.
Wahnsinn.
Das habe ich bisher immer versucht, so spät abends zu machen, wenn die Kinder nicht dabei sind, ne? Man will ja gutes Vorbild sein und jetzt während der Weihnachtsfeiertage brach sozusagen aus mir heraus.
Aber das Auge ist doch mit, oder?
Ja, deswegen ja. Und weil das Auge mit ist, ist es ja schlecht, wenn du Eis in eine Schüssel reinmachst. Da passen ja nur in so eine normale Dessertschüssel maximal so 2,5 Kugeln oder Löffel oder so. Von daher, weil das Auge mit ist, bevorzuge ich die Packung. Mit allen Risiken und Nebenwirkungen, die das natürlich hat, ne?
Ich habe ja nochmal übers Wochenende eine Ente gemacht. Die ist auch gut gelungen. Und da dann auch nochmal einen Eisbecher. Allerdings wirklich den Eisbecher, ja, bei dir kommen ja offenbar auch keine Früchte oder irgendwie ein Schuss Eierlikör dazu, sondern einfach nur pures Eis. Wahnsinn. Da muss doch irgendwas noch dazu gelöffelt werden.
Na klar, gab es während der Feiertage auch Eierlikör drüber, versteht sich. Also okay. So ein Vanilleeis mit Eierlikör ist natürlich noch besser. Und ansonsten gibt es hin und wieder Früchte. Wir haben auch meine Mutter besucht. Die wiederum kannte ja meine Eisleidenschaft.
Ja, logisch, das ist deine Mutter.
Na genau, die Anekdote kann ich erzählen. Also, wir waren bei meiner Mutter. Mhm. Die Kinder haben, also die Enkel, haben mit Oma sozusagen den Nachtisch vorbereitet, das Eis. Meine Mutter brachte mir die Packung rein. Und vom Vorabend dachten die Kinder, das wäre jetzt meine Portion. Aber was die Kinder nicht ahnten und dann erneut entsetzt waren, dass für mich einen normalen Teller gab und halt die Reste aus der Eispackung. Das war stark.
Wahnsinn.
Also Kinder nochmal sprachlos zu erleben, das passiert halt auch nicht so häufig in diesen Tagen in dieser Welt. Insofern ist mir das über die Feiertage gleich 2-mal gelungen.
Ich bin ja oben in Bühler-Weißer Hirsch groß geworden und am Siegfried-Redl-Platz, der hieß damals so, der Ullersdorfer Platz, jetzt gab es eine Eisdiele. Da hat die Kugel Vanille 10 Pfennig, die Erdbeere und Zitrone 15 Pfennig und Schokolade war die Königsdisziplin 20 Pfennig gekostet. Und ich kann mich daran erinnern, dass wir es wirklich zur Disziplin gemacht haben, wie viel Kugeln einer schafft.
Und okay.
Ich glaube, mein Nachbar war damals der ungekrönte Spitzenreiter. Der hat mal 15 Kugeln geschafft. 15 Kugeln.
Das war der dicke Mirko oder der.
Ich glaube, er heißt Sebastian. Ah. Und der war gar nicht so dick. Also, der dicke Mirko, wie du redest. Damals konnte man sich eben doch 15 Kugeln Eis leisten. Das ginge zum Beispiel in New York, wo ich ja im Frühjahr 2024 gewesen bin, geht das nicht so einfach. Da habe ich es auch erlebt, dass eine Kugel Eis tatsächlich, und das war nicht irgendwie auf dem Broadway oder neben Rockefeller Center, dass eine Kugel Eis einfach mal charmante $9 kostet.
Okay, okay. Hm? Was mich noch interessieren würde, damit ich noch mehr Mehrwert im neuen Jahr habe, wie bist du denn dann aber aufs Pistazieneis gekommen? Das gab es ja dann offenbar bei euch nicht. weder für schmale 20 oder 30 Pfennige und auch nicht für Dollar.
Wir kannten in der DDR gar keine Pistazien.
Ne? Genau. Wo hast du denn das nur kennengelernt?
In Italien. Und das Pistazieneis ist erst so eigentlich seit 2017, 2018, wo ich wieder Südtirol lieb gewonnen habe. Mache ich ja auch mal nochmal einen Abstecher in Anführungszeichen eigentliche Italien. Ich liebe diese Mischung aus Süße und so ein bisschen Salzigen. Und das bringt ja diese Pistazie da im Eis mit sich. Das finde ich herausragend. Okay. Auch dass wir jetzt hier 5 Minuten über Eis reden, finde ich auch großartig.
Es ist doch Winterpause, da kann man auch mal über Eis reden.
Oh, genau. Da werden wir schon wieder Kritik bekommen. Werbung. Tino, lass uns einfach auch ein Dankeschön sagen an unseren Exklusivpartner, an Radeberger, die wir auch 2025 an Bord haben werden. Hier ist der Chef von Janze, Olaf Plaumann.
Liebe Dynamo-Fangemeinde, liebe Freunde unseres Dynamo-Podcasts Schwarz-Gelb, ich wünsche euch im Namen unseres gesamten Brauereiteams ein erfolgreiches und vor allen Dingen gesundes neues Jahr. Im Jahr 2025 präsentieren wir mit Radeberger Pilsner auch weiterhin euren beliebten Dynamo-Podcast. Neben den wöchentlichen Episoden wird es zudem auch wieder die 4 Live-Veranstaltungen im Dynamo-Land geben, auf die ich mich persönlich besonders freue. Also bleibt gespannt, hört auch in diesem Jahr wieder rein, wenn es heißt Schwarz-Gelb, der Dynamo-Podcast präsentiert von Radeberger Pilsner. Und drückt unserer SGD auch weiterhin fest die Daumen. Euer Olaf Plaumann.
Und dann würde ich sagen, nachdem wir so viel über Eis gesprochen haben, holen wir einen rein, der ein Stammgast geworden ist in diesem Jahr und es hoffentlich auch im Jahr 2025 sein wird. In der Leitung von den Kollegen von Tag 24 Dresdner Morgenpost, Thomas Nahndorf. Naro, guten Tag.
Guten Tag und ich hoffe, nicht eiskalt.
Nee. Bei dir sind ja vor allem die Getränke eiskalt.
Das ist richtig.
Laro, wie halten wir es mit dem Eis? Was ist denn deine Lieblingseissorte?
Wie heißt das mit Schokolade und Vanille?
Stracciatella.
Stracciatella, genau.
Stracciatella.
Okay. Hat das mal breit aufgestellt heute.
Also wir würden eine Kugel Pistazie, eine Kugel Vanille und eine Kugel Stracciatella nehmen. Aber das fände ich ist eine schöne Mischung.
Schaffe ich auch alle drei.
Darf ich dich korrigieren, Jens? Wir nehmen eine Kugel Pistazie, eine Kugel Stracciatella und eine Packung Vanille. Da wollen wir doch genau bleiben, bitte.
Schönen Gruß an die Mutter von Tino. Du warst in Eibenstock, habe ich gesehen. Also ich könnte ja auch ehrlich sein und sagen, ich war dort vor kurzem auch. Aber was hast denn du in Eibenstock gemacht? Warst du kurz am Skihang, um dann auch erklären zu können der Menschheit, dass du in die Saunalandschaft gegangen bist?
Nee, um den Leuten zu zeigen, dass es bei uns noch Region Schnee liegt. Nein, ich bin ja durchaus ab und zu mal ein guter Vater und meine Tochter wollte mit ihrer Freundin Skifahren.
Okay.
Und da habe ich sie in Eibenstock rausgelassen und habe mich 3 Stunden in die Anbietskihütte gesetzt, habe ihr zugeguckt und habe sie dann wieder mit nach Hause genommen. Bei mir geht's ja leider nicht mehr, weil kaputte Knochen.
Gab es in der Skihütte irgendwie interessante Getränke?
Ja, interessante Getränke gab's schon, aber für Autofahrer nicht so.
Stimmt. Du bist ja mit dem Auto gewesen. Also von daher
gab's einen
Kinderpunsch.
Ein Kinderpunsch, ja. Einen Glühwein habe ich schon mal zwischendurch getrunken, dann nur noch heißen Tee. Jede Menge verschiedene Sorten Becherowka, aber an denen bin ich zähnetropfend vorbeigegangen.
Aber ansonsten schönes Weihnachten gehabt, Naro?
Ja, schön ruhig in Familie, ein bisschen gearbeitet davor und danach und jetzt eben auch noch. Alles wunderbar.
Wir wollen mit dir auch so ein bisschen aufs Jahr zurückschauen. Das ist ja quasi, wir zeichnen heute auf. Noch im alten Jahr erscheint dann am ersten Tag des neuen Jahres. Es ist schon nochmal ein kleiner Rückblick auf das Gewesene. Und Naro, du wirst dich erinnern, wir hatten mit dir wahrscheinlich eine der besondersten Folgen im Jahr 2024. Der eine, das war ich, war noch in der normalsten Station. Ich war in Dresden, habe bei mir wirklich im normalen Studio aufgezeichnet. Der andere war in Wien, das war der Kollege Tino Meyer. Der hat sich auf einen Marathon vorbereitet und du warst mittendrin auf der Autobahn. Und das zeigt eben auch, Naro kannst du fast immer anrufen und sagen, ginge was? Und der sagt, sehr, 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 sehr selten. Also mir hast du noch nie einen Korb gegeben. Und auch an dem Tag, weil die Ereignisse haben sich dann überschlagen nach der Niederlage gegen Viktoria Köln. Und da haben wir eigentlich alle festgestellt, ja, wir müssen jetzt schon nochmal was machen. Und Naro war sofort bereit und hat sich da auf die Autobahn mit hingestellt und hat mit uns einen Podcast aufgenommen. Erzähl mal.
Ja, das liegt daran, ich bin kein guter Basketballer. Ich gebe nicht gern Körbe. Nein, das war selbstverständlich. Erstens war ja die Zeit da, weil ich ja ein Stück vom Stadion bis nach Hause fahre. Und selbst wenn ich nicht mehr gefahren wäre, hätte ich mir die Zeit genommen, weil es ja dann doch ein besonderer Anlass war, der ja für uns alle im Nachhinein 6, 7, 8 Wochen zu spät kam.
Tino, haben wir aus Wien da dazugeholt. Hat es deine Laufleistung eigentlich beeinträchtigt, die Entlassung damals von Markus Anfang am 20. April?
Das ist eine schöne Überleitung, Jens. Nein, hat es natürlich überhaupt nicht. Ich konnte mich an dem Samstagabend noch mal richtig freireden sozusagen und bin Sonntag dann Bestzeit gelaufen in Wien. Von daher, ich habe mit dem Wochenende überhaupt keine Probleme.
Er war quasi von Anfang an vorn dabei.
Das war jetzt hier schon zu so einem frühen Zeitpunkt so ein schlechtes Wortspiel bekommen, hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Aber nochmal zurückzukommen, war nicht bei dir dann auch noch der ADAC und hat Decken und Tee gebracht oder wollte Decken und Tee bringen?
Ja, die hätten das gemacht, wenn der Unfall länger gedauert hatte, aber das konnten wir von unserer Kurve aus nicht sehen. Und es ging dann aber relativ fix, dass das Auto erstmal komplett in den Seitengraben geschoben wurde und die Straße wieder frei war. Aber das war, glaube ich, meine erste und einzige Wintererfahrung dieses Jahr bis jetzt auf der Autobahn.
Gott gäb's, also auf der Autobahn braucht man es ja nicht. Im Skigebiet ist es schön, aber
Im Skigebiet ist es schön, ja. Hat man gestern, also wie gesagt, ich war erstaunt, dass es dann doch bei uns Regionen gibt, wo es so viel Schnee liegt, aber die Straßen waren halt alle frei und das ist dann auch das Beste für die Jahreszeit.
Weil wir Tee gerade haben, ich werde ja mit Tee immer in Verbindung gebracht bei den Dynamo-Heimspielen. Ich sag's auch gleich mal dazu, 2025, ich habe noch Teevorräte, die reichen eigentlich für 5, 6 Jahre. Ich brauche keinen Tee mehr geschenkt bekommen. Du trinkst selten Tee, oder? Im Stadion. Ich habe dich, glaube ich, noch nie Tee trinken. Doch, einmal, genau.
Naja, ich habe die Vorsäbe Jaga-Gerte von dran und das kann man ja nicht machen, wenn man dienstlich unterwegs ist. Ich trinke lieber Kaffee, da bin ich ehrlich, aber ich glaube, der Kaffee war alle im Presseraum und deshalb habe ich mal vorgegriffen und auf türkischen Apfel umgeschwenkt, kann ich mich ja dran gewöhnen für die nächste Woche.
Tino, wie ist bei dir? Tee?
Nicht ungern, aber lieber Kaffee. Und Kaffee ist halt geht halt oft schneller.
Und hast du eine Lieblingsteesorte?
Nö.
Also nicht so wie beim Vanilleeis, sondern beim Tee trinkst du alles. Schwarzer Tee, grüner Tee, Früchtetee.
Ja.
Auch Pfefferminztee.
Ja, klar. Okay. Jetzt trinke ich wirklich alles.
Das ist so schön.
Ich überlege gerade, will ja hier nichts Falsches sagen. Nee, ich bin da wirklich überhaupt nie wählerisch.
Dann lasst uns mal einsteigen. Wie gesagt, ich hatte über diesen 20. April schon erzählt. Ich sag mal so, dieses Dynamo-Fußballjahr 2024, schon eine wilde Achterbahnfahrt. Wobei, es ist ja keine Achterbahnfahrt in dem Sinne. Bei einer Achterbahnfahrt geht es ja rauf und runter und dann wieder rauf und wieder runter. Es ging ja erstmal nur runter mit der Sportgemeinschaft. Na, jetzt mit ein paar Monaten Abstand. Und ja, wir haben so oft über diese Rückrunde geredet und wir haben immer wieder gerätselt, woran, weshalb, wieso. Wir haben auch mit den Spielern gesprochen. Mit ein paar Monaten Abstand, du warst auch damals dabei im Trainingslager. Hat sich das für dich, weil zum Beispiel Timo von der SZ hat ja gesagt, naja, für den hat es schon so ein Gefühl gegeben im Türkei-Trainingslager. Gut, das lässt sich alles jetzt im Nachgang sagen. Wann war für dich so der Moment gekommen, wo du sagst, puh, Freunde der Nacht, hier müsst ihr ein bisschen aufpassen?
Also ich bin ja damals schon wir haben ja mit Timo zusammen den Podcast gemacht, da saßen wir ja nebeneinander in Belek in dem Stadion Wilson Schnell auf dem Fußballplatz. Und ich hatte dieses Gefühl ähnlich, aber du wolltest dieses Gefühl ja im Grunde genommen gar nicht zulassen, weil ja alles so gut gelaufen ist. Aber du hast im Vergleich zum Vorjahr, also waren ja im Dezember 22 im Trainingslager, die Gesichter, die Fröhlichkeit, das war alles anders. Das war irgendwie das Wissen, wir können im Grunde genommen ab jetzt nur noch verlieren. Und das hast du gemerkt, diese teilweise Verbissenheit, ich will es gar nicht Verbissenheit sagen, aber irgendwo diese Angst schon als Rucksack gehabt, obwohl das diese Testspiele überhaupt nicht hergegeben haben. Da hat man das Gefühl gehabt, oder es hat so einen beschlichen, weil du im Grunde genommen wolltest du es ja gar nicht wahrhaben. Du hast das ja erst dann 3, 4 Monate später richtig einordnen können. Hast du im Trainingslager ging das schon los und für mich war der ausschlaggebende Punkt, dieses ratlos, also nicht mal Sandhausen und auch nicht Dortmund.
Dortmund aber für mich, Naro, schon diese eine Szene, da bin ich das erste Mal ins Zweifel gekommen. Genau. Hauptmann, Innenpfosten, Gegenzug, Tor Dortmund.
Ja, aber ich sag mal, das habe ich noch als Pech eingeordnet, weil es war ein Zentimeter oder ein halber Zentimeter. Aber mich war der Punkt, dieser ratlose Auftritt in Ingolstadt, dieses 1-2, was dann insgesamt schon die dritte Niederlage in diesem Jahr war. Mhm. Und von dort an ging es für mich los. Dann war dieses, ich sag mal jetzt, dieses 7-2 gegen Lübeck war eine Augenwischerei. Dann kam Aue und dann kam Halle. Und ich sag mal, spätestens ab dem Moment, ab Aue, ab Halle, konntest du das nicht mehr aufhalten.
Ist das dann im Grunde genommen, Tino, wie so ein Strudel, genau wenn es gut läuft, dass dir dann Sachen gelingen, wo du sagst, warum klappt denn das jetzt alles so gut? Im Negativen denkst du, boah, was ist denn jetzt einfach los? Also wo Sachen einfach nicht mehr funktionieren, die dann eben noch in der Hinrunde funktioniert haben.
Als Läufer kennt man ja den Begriff Flow, wenn man so einen Lauf hat. Und die Rückrunde war dann eben irgendwie schon das ganze Gegenteil. Und wenn wir hier vom 20. April reden, sozusagen dem Ende von Anfang, dann würde ich fast sagen, es ist der 20. Januar, Anfang vom Ende sozusagen, da ging es dann so los. Das war nämlich das Heimspiel gegen Sandhausen. Da bin ich im Stadion gewesen mit meinem Vater und meinem Sohn. Wir saßen hinter dem Tor und Dynamo machte in der ersten Halbzeit das Spiel. Keine drückende Dominanz, aber Sandhausen, der eine oder andere wird sich erinnern, ist ja eine Mannschaft, mit der ich mich hin und wieder etwas ausführlicher beschäftige. Die stehen ja für eine gewisse Grundqualität. Damals war Jens Keller der Trainer, die standen für eine echte Defensive und mit nadelstichartigen Kontern, wenigen, so haben sie gespielt. Dynamo machte das Spiel. Ich erinnere mich immer wieder an Tom Zimmerschied, der von mir aus gesehen, sozusagen von rechts in Richtung Strafraum, also natürlich von der linken Seite in die Mitte zog, aufs Tor schoss, 2-3 Schüsse knapp vorbei. Und dann machte Sandhausen genau einen Konter, der führte zum Gegentor, das Spiel endete 0-1. Und jetzt, wenn du nach dem Strudel fragst, dann strudelt es sich so los, ne? Ich meine, natürlich war das okay. Du kannst mal so ein Heimspiel auch mal verlieren, weil die Leistung jetzt nicht schlecht war. Danach spielst du gegen Mannheim, in Mannheim gewinnst dort. Dann kommt dieses Dortmund-Spiel. Klar kann auch so eine Hauptmannszene passieren, auch wenn in dem Moment halt alles Schlechte zusammenkam. Der vergibt vorne und hinten kriegst du das Gegentor gegen eine Truppe, die du komplett im Griff hattest. Dann kommt Ingolstadt, hat Thomas angesprochen. Und ein wichtiger Punkt ist wahrscheinlich doch dieses 7-2 gegen Lübeck, weil dann alle Alarmzeichen wie ausgelöscht waren. Und dann wieder so ein Kredit sich aufbaute, erst recht durch die 7 Tore, der nicht nur eine Woche hielt, sondern auf diesem Kredit hat man dann 3, 4, 5 Wochen Spiele gelebt. Und in diese Zeit fällt eben Aue, in diese Zeit fällt Halle. Und da ist es auch wieder nicht das Ergebnis, sondern eigentlich das Auftreten. Rückblickend, das Schlechte, Schlimme war halt, dass niemand eine richtige Bremse reingehauen hat. Ich meine, wenn wir jetzt an das Jahresende jetzt gucken, bei Hannover 96 wird der Trainer entlassen, der hat 3 Punkte Rückstand auf den Aufstiegsplatz. Und man sagt, naja, wir haben nicht mehr so richtig das Vertrauen in den Stefan Leidl, wir entlassen den jetzt. Ist sicherlich von außen gesehen auch ein Stück weit eine unpopuläre Maßnahme, aber irgendjemand hat da wahrscheinlich intern gesagt, wir müssen da jetzt was machen. Und in Dresden hat halt niemand das Gefühl gehabt, was machen zu müssen. Und als dann was gemacht wurde, und das ist jetzt sozusagen der Ende des, oder das so ein Hauptstrudel, da ist Ralf Becker entlassen worden und das haben wir ja nun schon zur Genüge gehört. Das hat dieser verunsicherten Mannschaft, und da meine ich jetzt wirklich nur die Spieler, hat dieser verunsicherten Mannschaft den Rest gegeben.
3 Fragen von mir. In Ingolstadt sind sie das erste Mal so richtig dekodiert worden, auch das System von Markus Anfang. Und im Grunde genommen musste man sich ja immer nur noch die Spiele dann anschauen. Das hat ja auch Deutschef gemacht, das hat er auch zugegeben. Wie agiert Dynamo? Dynamo fehlte dann wirklich der Plan B.
Das ist richtig. Und dass diese Pressekonferenz in Ingolstadt mit dem Sportfreund Kölner war genau das. Wir hatten es dann auch mehrfach geschrieben und auch ja morgens Anfang zur Pressekonferenz angesprochen. Es war dann ganz einfach zu einfach. Und wenn ich mich an das Spiel in Aue erinnere, dass Dotschev schon vor dem Spiel, ich sag's mal jetzt, hätten sie verloren, hätten wir gesagt, er hatte die große Fresse. Aber nee, er war sich sicher, dass er gegen Dresden gewinnt, weil er genauso gespielt hat wie Ingolstadt, weil er genauso gespielt hat wie Sandhausen. Und das hat ja Markus Anfang im Grunde genommen immer bemängelt. Er hat es ja selber mitgekriegt, dass die Mannschaften gegen ihn anders Fußball spielen, als es im Normalfall gewohnt sind. Aber jeder wusste, wie man Dresden schlägt. Und das war das Problem. Selbst Halle hat es ja geschafft als Absteiger.
Und müssen wir uns vielleicht auch alle gemeinsam an die Nase packen und möglicherweise auch das ganze Umfeld? Es ist eigentlich ja fast bis in den April rein immer ruhig geblieben, oder? Also es gab doch nie irgendwie so, dass du gemerkt hast, boah, jetzt probelt's hier aber ordentlich, oder?
Ich sag mal, das ist sicherlich ein Punkt, der uns, und da sage ich mal allgemein, uns Medien ja ein Stück weit dann immer vorgeworfen wird. Ich sehe da überhaupt 0,0 mit Schuld an dem Thema, weil die Mannschaft gewinnt mit uns, die verliert mit uns und genau andersrum. Also wir haben doch da null ein Anteil. Wir beschreiben, was wir sehen, aber was dort im Trainingszentrum passiert, was Markus Anfang sagt, das wissen wir doch nicht. Und das ist jetzt mal nur eine Zustandsbeschreibung. Ich will, dass wir da als Vorwurf verstanden wissen, noch als lamentieren oder jammern. Profimannschaften sind doch immer abgeschirmter. Wir haben doch kaum noch einen Einblick. Und selbst wenn mir Spieler XY was erzählt, ist das doch seine subjektive Sichtweise. Wie objektiv ist der? Also von daher, was wissen wir wirklich, was passiert? Also von daher sind die schon alle mal selbstverantwortlich für ihren Aufstieg oder auch für Abstiege. Und der Punkt ist für mich, am Ende ist doch Fußball, so ist meine Wahrnehmung, immer wieder ein Blick auf die Tabelle. Und das spielt er halt mit rein. Ich habe jetzt gerade nochmal nachgeschaut. Selbst am 29., am 30. Spieltag war Dynamo immer noch 5 Punkte vor dem 4. Tabellenplatz. Und da hat ja niemand richtig Alarm geschlagen, weil wahrscheinlich die Tabelle immer noch so gut aussah. Und wenn jemand hätte Alarm machen müssen, dann im Verein jemand und doch nicht wir. Sollen wir dann schreiben, Anfang muss weg? Was soll denn das? Also soll ich jetzt den Arbeitsplatz des Trainers fordern?
Das sehe ich ähnlich, zumal mit Ralf Becker ja dann der weg war, der hätte entscheiden können und der mal hätte für Alarm schlagen können. Es war dann ganz einfach keiner mehr da. Und nach diesem komischen Schreiben vom Aufsichtsrat ja erst recht nicht mehr.
Ich glaube, das wissen Sie heute auch. Wir sagen es ja immer schön. Das ist dann immer anders, wenn man aus der Tür rausgeht. Da weiß man besser Bescheid, als wenn man hineingeht. Aber ich glaube, dieses treue Bekenntnis zu Markus Anfang würden Sie heute so nicht mehr abgeben. Und klar ist auch, Markus Anfang ist ein guter Trainer, ein guter Fußballtrainer. Stefan Kutschka hat es ja neulich auch nochmal bestätigt. Und es gibt auch viele Spieler, die auf die Art und Weise, wie Markus Anfang trainiert hat, immer noch schwören. Er hat auch immer noch bei einigen Fans wirklich ein großes Standing. Aber wenn man die Situation aus der Rückrunde nochmal klar beleuchtet, dann muss man auch feststellen, die Beurlaubung von Markus Anfang kam einfach zu spät. Er konnte diesen Strudel nicht mehr aufhalten.
Ich gebe dir recht, er ist ein guter Trainer. Und du siehst das ja auch jetzt an ganz, ganz, ganz oberer Stelle, dass mit Pep Guardiola vielleicht auch der weltbeste Trainer im Moment nicht immer die richtigen Lösungen hat. Wie oft hat Man City jetzt in den letzten Wochen verloren und er konnte es nicht stoppen. Das sind dann ganz einfach solche Sachen, dass du, wie es Thilo gerade gesagt hat, in den Strudel reinkommst, aus dem selbst der beste Trainer der Welt nicht mehr so einfach rauskommt. Und trotzdem werden sie ihn jetzt nicht entlassen. Markus Anfang hat mal entlassen, aber halt deutlich zu spät. Und da bleibe ich für immer bei meiner Meinung. Mit Ralf Becker wäre das nicht passiert.
Nach dem Saarbrücken-Spiel habe ich gesagt, das geht nicht mehr. Das funktioniert nicht mehr. Also das war dann der letzte Punkt, wo du gemerkt hast, gegen Saarbrücken, eine Mannschaft, die da im Pokal ausgeschieden war, die eigentlich im Kopf ganz woanders war und die hier nach Dresden gekommen ist und trotzdem das Spiel gewonnen hat. Und Dresden fehlten einfach auch die Mittel.
Ja, das stimmt. Ich gucke gerade nochmal in meinen Kalender, Jens. Wir hatten dann 3 Tage nach dem Spiel Live-Podcast in Pirna. Mit David Fischer. Auch da hatten wir ja auch das eine oder andere Hintergrundgespräch. Jetzt nicht mit David Fischer, sondern mit anderen Gästen, will ich jetzt mal so sagen. Also da rumorte es schon gewaltig, ne? Aber mir schien so richtig, dass auch der Plan B nicht da war. Also selbst bei dem Gedanken, okay, wir trennen uns jetzt von Anfang, wer macht's dann? Wer soll der sein? Suchen wir dann jemanden, der die Mission Aufstieg zu Ende bringt? Aber wenn ich denjenigen habe, der das erfolgreich, dem das gelingt, und das war ja das Ziel Anfang April, dann will der ja das nächste Jahr 2. Liga auch haben. Und ich glaube, man hatte da niemanden. Was dann vielleicht auch wieder zurückzuführen ist, weil es eben auch keinen Sportchef im klassischen Sinne gab. Auch wenn David Fischer immer wieder anfügt, dass er die Aufgabe vorher in Saarbrücken oder auch in Offenbach auch schon ausgefüllt hatte. Es gab da ein sportliches Vakuum. Diese sportliche Kompetenz ist ohnehin nicht so breit ausgefüllt. Und dann wurde es halt ein bisschen weniger ohne Ralf Becker. Und am Ende hatte ich so das Gefühl, ja, man wusste selber nicht. Und natürlich, das habt ihr ja gesagt, die Worte des Aufsichtsrats, dieses Bekenntnis zu Markus Anfang, schwebte ja irgendwie schon auch noch über allen.
Dann hat man mit Heiko Scholz die Saison zu Ende gebracht, hat sich zumindest für den DFB-Pokal qualifiziert, aber am Ende war es dann trotzdem eine enttäuschende Saison.
Die Frage ist, was das Ziel ist, ne? Wenn das Ziel klar, und in dem Jahr ist es relativ einfach wirklich zu sagen, oder für diese Saison, da war das Ziel Aufstieg, das haben alle klar und deutlich gesagt, und wenn du mit 10 Punkten führst zur Winterpause und es dann nicht über die Ziellinie schaffst mit den Möglichkeiten, die du als Dynamo Dresden hast, dann ist die Saison eine Enttäuschung. Ja, und da brauchen wir dann auch eigentlich nicht über den Sachsenpokal reden, weil das ist nur Beiwerk.
Und trotzdem fand ich dieses Ausgeben des Ziels Aufstieg A alternativlos und B auch nicht schlimm und schlecht. Das kommt ja in der Welt auch bei anderen Vereinen, bei anderen Unternehmen vor, dass man eben mal ein Ziel verfehlt. Man muss sich an so einem Ziel messen lassen. Man kann sich ja kein Ziel ausgeben, Platz 10, wo man sicher ist, dass man das immer erreicht. Sondern man muss sich ja auch ein hohes Ziel stecken. Machen die Olympiastarter ja auch. Die setzen sich auch das Ziel, wenn sie in der entsprechenden Form sind, dass sie eine Medaille gewinnen wollen.
Also ist richtig, also dass die Zielsetzung vor Saisonbeginn so war, das könnte jeder nachvollziehen. Bist du ja im ersten Jahr schon knapp gescheitert, dann kannst du ja nicht sagen, also jetzt wollen wir Sechster, nächster wollen wir Vierter werden. Das ist schon richtig, zumal ja auch 3 dann hochgegangen sind. Also warst du ja automatisch für die anderen Favorit und für dich auch. Und ja, also ich sehe da auch überhaupt nichts dran, wenn man zu Saisonbeginn sagt, wir wollen zu den besten 2 gehören und wieder in die 2. Liga gehen. Ist ambitioniert, aber besser so, als dann rumzuducken und dann sozusagen, ja, schauen von Spiel zu Spiel und mal gucken, was rauskommt. Also da habe ich es dann schon lieber, wenn jemand sagt, wir wollen das und das erreichen.
Also das war in der letzten Saison in Ordnung, und dass du es am Ende nie geschafft hast, darüber reden wir. Wir reden ja über das Wie, nicht, dass das Ziel ausgegeben wurde, sondern über das Wie, und das muss man immer hinterfragen. Und deswegen finde ich das auch absolut in Ordnung, dass, und es wird ja jetzt immer klarer, dass Dynamo auch in dieser Saison aufsteigen will. Ja, was denn sonst? Also und das muss man jede Woche sagen, das ist richtig, aber du brauchst einen Kader, du brauchst Spieler, die damit umgehen können, dass sie darauf angesprochen werden, hey, ihr wollt doch aufsteigen, oder? Und damit musst du in Dresden halt leben. Das ist, wie du die 30.000 Zuschauer unterschreibst auf deinem Vertrag, unterschreibst du halt auch, dass hier nur höchste Ansprüche zumindest in der 3. Liga gelten. Ja. Dynamo in der jetzigen Verfassung, und da meine ich auch finanziellen Verfassung, ist immer Aufstiegsfavorit.
Wir sprechen über den personellen Umbruch, wir sprechen sicherlich auch gleich ausführlich über die Zugänge, über die Veränderung auf der sportlichen Ebene, neuer Trainer, neuer Sportchef. Bei den Abgängen gibt es Spieler, wo ihr sagt, oh, der tut richtig weh, der Abgang, den hättet ihr gerne weiter in Dresden gesehen.
Ja, dein Koch.
Dein Koch, ja, das wird schön, das ist schön, dass du das gleich nochmal, ja, der ist ja momentan verletzt, der war ja erst in Italien und jetzt in London, ich hoffe, er hat sich die kulinarischen Inspirationen eher in Italien geholt und nicht unbedingt jetzt auf der Insel.
Fish and Chips, da komme ich nicht. Naja, also Paul Will hätte ich schon gerne weiter gesehen, aber ich sag mal, so im Laufe der Hinrunde hat sich dieses Duo auf der 6 mit Wingo Schabina und Ayash Kassar schon stark gemausert. Ja. Also die sind schon richtig gut geworden, und sie lassen Paul Will auch ein kleines bisschen vergessen. Aber auf der anderen Seite wäre so ein Typ ganz einfach auch noch gut gewesen für DSGD.
Wenn du fragst, welcher Spieler, da fallen mir neben Paul Will schon noch 2-3 andere ein. Unterm Strich ist, glaube ich, das eigentliche Problem, finde ich, dass es in Summe dann, das ist apropos Thomas Stamm, ne, in Summe, dass es am Ende halt doch wieder 10, 11, 12 Spieler waren, die gegangen sind. Und das ist halt das Thema, du brauchst halt auch in deinem Kader Kontinuität. Das machen die anderen Mannschaften, die den Aufstieg schaffen, immer wieder vor, dass das keine Mannschaft ist, die mit 10, 12 neuen Zugängen zusammengestellt wurde, sondern dass es in der Regel Truppen sind, die über 3-4 Jahre mit der Stamm, jetzt sage ich nicht 11, aber wo halt 8 Stammpositionen wirklich über Jahre fest vergeben sind und das auch mit Leistungen untermauert wird. Und das ist ein bisschen das Thema, finde ich. Und das wird dann sicherlich auch die Herausforderung, vor der Dynamo jetzt am Jahresende, also am Saisonende 2025 widerstehen wird. Schaffst du es einfach mal wirklich 8 Stammspieler, perspektivische Stammspieler auch zu halten? Und da wäre Paul Will natürlich irgendwie so eine Königspersonalie gewesen, wenngleich ich Vinko Schapina wirklich auch für einen tollen Transfer halte und zusammen mit Kassar, also absolut, das hat mit dem anderen nichts zu tun. Auch ein Jakob Lewald hätte der Abwehr und auch der Mannschaft sicher gut getan. Und da ein Indiz für mich ist, wie doch sehr wohlwollend Thomas Stamm vor dem Spiel gegen Sandhausen über Jakob Lewald gesprochen hat. Auch ein Tom Zimmerschied hätte sicherlich oder mit Sicherheit gut in die Mannschaft gepasst. Wenngleich ich da auch wieder bei Thomas Stamm bin, Reisende sollst du nicht aufhalten. Also wer hier nicht 100% hinter dem Projekt, in dem Fall Dynamo Dresden steht, was soll das, den dann irgendwie auf Krampf hier zu halten? Insofern muss es Dynamo irgendwie mal schaffen, halt wirklich das Gros der Mannschaft, das Gros der Stammspieler zusammenzuhalten.
Bei Zimmerschied scheint es ja tatsächlich so gewesen zu sein, dass den das vielleicht auch manchmal ein bisschen übermannt hat mit diesen 30.000, auch mit diesem gewissen Druck, den man dann hier in Dresden hat. Das ist in Elversberg sicherlich was anderes. Was auch auffällig ist, einige von den Abgängen bei Dynamo haben gar keinen neuen Verein gefunden. Melitschenko, Schäffler, Flachodimus, der Sachsenpokal-Endspielheld, Cueto und Erik Herrmann. Erik Herrmann fast tragisch, oder? Also hat sich ein bisschen verzockt im Sommer, der dritte Torhüter.
Wobei, glaube ich, die Geschichten, du hast jetzt, glaube ich, 5 Namen genannt, Jens, und jede Geschichte ist irgendwie individuell. Ich glaube, Manuel Schäffler ist einfach Karriereende, so stillschweigend, ohne großes Trara irgendwie. Melischenko war ja Kreuzbandriss und vielleicht, ich kann das jetzt aus der Ferne nicht beurteilen, wie weit er auch seine Staatsbürgerschaft als Ukrainer schwierig ist, das weiß ich nicht, aber könnte sein, dass das mit reinspielt. Bei Erik Herrmann ist es meines Wissens ein Stück weit auch eine Verletzungsgeschichte dann geworden, dass er jetzt immer noch vereinslos ist. Also der hatte wohl was in Spanien, was sich dann wohl zerschlagen hat, verletzungsbedingt. Und bei Flachodimus, an dem scheiden sich ja auch bei Dynamo die Geister. Ne? Es gibt eine Vielzahl an Fans, an Publikum, die den Pana da echt lieb gewonnen haben, möchte ich fast sagen. Also wo das eine Art Lieblingsspieler auch war. Aber letztendlich beweist ja, dass er jetzt auch noch keinen neuen Verein gefunden hat, dass es vielleicht qualitativ auch wirklich nicht mehr gereicht hat. Ist für mich jetzt auch so ein Beispiel, das ist jetzt ein Blick schon nach vorne, Yannick Müller. Wenn dich gar keiner verpflichtet, oder gehen wir ein Regal höher, Christoph Kramer, wenn du gar nicht mehr genommen wirst, sagt das ja schon irgendwie was aus, oder?
Ich sag mal, ganz oben im Regal, dann wird halt auch noch mit ganz anderen Summen gespielt. Da sind vielleicht, die sind halt Gehälter gewohnt, die vielleicht ein anderer Verein gar nicht bezahlen kann.
Also ja, Christoph Kramer wollte für Nüsse spielen, wenn ich das richtig gelesen habe. Also das habe ich auch nur in der Zeitung gelesen. Aber
na, die Nüsse sollten in Dresden übrig sein.
Ja. Aber jetzt Christoph Kramer.
Kramer. Auf der Position waren wir ja nur gut besetzt, haben richtig, wir ja schon festgestellt. Ja.
Und ein Spieler will ich nochmal ins Gespräch bringen. Gut, der war jetzt kein Sommerabgang, der ist schon davor abgegangen. Aber ich glaube, das schmerzt ein Dynamo-Fan schon irgendwie. Eure Partnerzeitung hat doch mit ihm auch in der Winterpause oder kurz vor der Winterpause gesprochen. Phil Harris. Wenn du überlegst, der ist in Dresden wirklich nur ganz kurz zum Einsatz gekommen. Was ist denn da schiefgelaufen bei Phil Harris? Der spielt jetzt in der ersten Bundesliga, schießt dort die Tore bei Holstein Kiel. Gut, bei einem Abstiegskandidaten. Aber ja, der spielt 2 Ligen höher als Dynamo.
Und das ist genau das, was ab nächstes Jahr nicht mehr passieren wird. Phil Harris und auch Maximilian Großer oder Ryan Naderi, das sind für mich Typen, die nicht weg wären mit einer U21. Bin ich ja ganz ehrlich. Die hätten ihr Umfeld behalten können, die hätten hier gespielt, jetzt Oberliga oder Landesliga oder wo sie eingestuft werden. Aber die hätte man nicht durch die Gegend scheuchen müssen, so wie es Phil Harris ja gesagt hat. Die hätten hier bleiben können, die hätten hier Fuß fassen können, sie wären in ihrem Umfeld geblieben und dann ist es ja bei manchen Spielern so, dass die nicht mit 17, 18 explodieren, sondern dann halt erstmal mit 20 oder 21 und Phil Harris vor 2 Jahren im Sommer, vor 2,5 Jahren im Sommer in Drängeflau in Österreich, war für mich dort sehr, sehr, sehr auffällig, fast mit der auffälligste Stürmer. Also das hat mich damals schon überrascht, dass Markus Anfang den Abgang nach Homburg abgesegnet hat und dass man dann auch nicht versucht hat, nachdem er ja in der Hinrunde schon dort unten im Saarland explodiert ist, gesagt hat, ey Leute, jetzt wollen wir ihn aber wieder zurück. Das kam dann für mich überraschend und man hat ganz einfach nicht auf den Jungen gesetzt und was er kann, hat er jetzt in der Bundesliga gezeigt und das hätte nicht sein müssen, da gebe ich dir recht. Da wird sich der Mancher jetzt in den Allerwertesten beißen hier im Verein.
Na, die fehlende zweite Mannschaft ist ganz sicher ein wesentlicher Grund. Und Thomas hat ja noch zwei, drei andere Namen gesagt. Dieser goldene A-Jugend-Jahrgang, dem meines Wissens auch Phil Harris angehörte, aus dem hat der Verein gar nichts, also so gut wie gar nichts gemacht. Jetzt kann man wahrscheinlich sagen, Jonas Oehmichen und Toni Menzel irgendwie sind da, vielleicht haben die da auch mal gespielt oder sind Teil davon gewesen. Aber das ist Tatsache mit der fehlenden zweiten Mannschaft zu begründen. Und ein anderer Punkt ist, das Thema personelle Kontinuität in Führungspositionen bei Dynamo, in sportlichen Führungspositionen. Da kann man sagen, Markus Anfang ist knapp zwei Jahre da gewesen, ja. Und in der Zeit fiel dann sicherlich auch die eine oder andere Entscheidung gegen vermeintliche Nachwuchskräfte. Thomas Stamm ist da jetzt ein ganz anderer Trainer, der wirklich bewusst und auch in sportlich schwierigen Situationen junge Leute einbaut. Das will ich jetzt Markus Anfang nur bedingt vorwerfen, weil der hat so ein klares Konzept gehabt. Der wusste dann, im zweiten Jahr muss er aufsteigen und dann setzt er halt die Dinge so, wie er sie umsetzt und hat dann eben lieber einen Manuel Schäffler im Kader als einen Phil Harris. Kann man so sehen, muss man nicht so sehen. Im Nachgang, Jens, das hast du gesagt, ist man immer schlauer. Und klar, dass es jetzt so durch die Decke geht für Phil Harris, das hätten sicherlich die allerwenigsten erwartet. Und das gehört zur Wahrheit dazu. Das hat Phil Harris jetzt selbst auch irgendwie überrascht. Aber das Potenzial ist da. Und wenn er jetzt hier wäre, bin ich mir sicher, würde er auch in der dritten Liga Tore schießen.
Tino, hat Thomas Stamm jetzt gerade schon erwähnt. Wir haben jetzt ein halbes Jahr mit Thomas Stamm erlebt. Und arbeiten als Journalisten natürlich auch mit ihm zusammen. Thomas, was hast du für einen Eindruck vom Schweizer Trainer der Sportgemeinschaft?
Ich hole mal ein bisschen weiter aus. Wir saßen nach dem 1:1 in Freiburg. Das war, glaube ich, eine Woche vor der Anfangentlassung zur Pressekonferenz unten im alten Breisgau-Stadion. Da saß ich dort und dachte mir so von der Ruhe her, von der Gelassenheit her, von dieser Exaktheit, dieser Einordnung des Spiels, also das wäre eigentlich der ideale Trainer für Dynamo Dresden.
Wir haben damals im Podcast mit Alex Küpper, kann ich mich erinnern, auch noch drüber gesprochen, haben wir gesagt, Das ist doch eigentlich ein cooler Trainer.
Ja, und ich könnte es mir aber nicht vorstellen, weil damals war ich weiß gar nicht, ob die Nachfolge schon geklärt war von Christian Streich, auch ich glaube schon, aber ich dachte eher, dass er eine Liga höher einkommt.
Hertha BSC war ja offenbar auch geschmeidig dran interessiert.
Und dann war es für mich eigentlich ein richtig guter Schachzug, weil du, wie gesagt, ich habe ihn zwei, drei Spiele dann halt zu den Pressekonferenzen erlebt und das war immer, ob das in Aue war oder in Dresden war oder bei sich in Freiburg, immer so eine ruhige Linie, so wenig aufbrausend, so wie man jetzt Bernhard Daras zum Beispiel in Dresden erlebt hat, würde einem Thomas Stamm nicht passieren, egal wie sie ihn striezen. Mhm. Und dieses Ruhige, dieses Gelassene und gleichzeitig Wissen, er kann was erreichen. Heißt da würde ich hier gut herpassen. Und aber von Anfang an auch gesagt, wenn man ihn halt machen lässt, wenn man halt nicht gleich nach dem 6., 7. Spiel, was nicht läuft, schon wieder in Frage stellt, sondern dass man ihm diese Kontinuität, die man als Nachwuchstrainer mit Sicherheit auch ein kleines bisschen gewohnt ist, ihm auch hier zuspricht. Mhm. Und er sagt ja auch immer wieder, und er hat ja in Freiburg gesehen, was Kontinuität ausmacht, auch auf der Cheftrainerposition in der Bundesliga. Und deshalb war es für mich ein guter Griff und fast schon ein Glücksgriff.
Das muss man ja wirklich sagen. Dynamo Dresden ist in den letzten Jahren mit Trainern immer gut gefahren, die ruhig waren, die in sich geruht haben, die eine gewisse Nüchternheit, Sachlichkeit hatten und in diesem sehr emotionalen Umfeld auch so einen Kontrastpunkt gesetzt haben. Siehe Uwe Neuhaus, siehe Christoph Franke. Happy Birthday, wenn es auch schon ein paar Tage zurückliegt, zum 80. Geburtstag. Also das hat Dynamo immer gut getan. Und das waren auch die Trainer, die dann auch mal eine Weile hier in Dresden waren, Tino.
Du kannst auch noch gerne auch Ralf Lohse dazwischen hängen in die Kette. Und ein Stück weit passt natürlich auch in Ansätzen Markus Kauczynski dahin. Leute, die eine klare Linie haben und ein Stück weit halt auch von außen kommen in dieses emotionale Umfeld. Das ist das eine, was absolut für Thomas Stamm spricht. Das zweite hatte ich schon indirekt genannt, was dem Verein jetzt natürlich absolut in die Karten spielt und was natürlich auch gewollt war, dass er so konsequent auf den Nachwuchs setzt. Klar, aufgrund seiner Vita, jahrelang in Freiburg gewesen, ein Stück weit Talententwickler, Spielerausbilder. Und dass er das jetzt aber in verantwortungsvoller Position, wo es eben um den Aufstieg in Dresden geht, weiter so umsetzt. Das finde ich echt wichtig und auch richtig. Und jetzt kommen wir zu dem dritten Punkt und da wird sich's halt entscheiden. Personelle Kontinuität hat Thomas angesprochen und da müssen wir mal schauen, was im Sommer passiert. Ne? Was passiert, wenn Dynamo nicht aufsteigen sollte? Das will die Chancen dafür gar nicht bemessen, weil in dieser dritten Liga wirklich vieles möglich ist und gerade die letzten zwei Dynamo-Jahre uns gelehrt haben, dass wirklich alles möglich ist. Aber ich sage jetzt mal so, wenn jetzt nichts Gravierendes vorfällt, musst du mit Thomas Stamm weitermachen. Du musst weitermachen, damit du diese Kontinuität hast und damit eben sich auch mal was entwickeln kann. Sonst haben wir HSV-Schalke-Verhältnisse. Wir erklären laut oder halblaut oder auch leise intern den Aufstieg als Ziel und wenn wir es nicht schaffen, müssen wir einfach mal das Personal auf links wechseln und versuchen es dann nochmal neu, um wieder das nächste Mal zu scheitern. Oder um Christoph Franke zu zitieren, der ja dann entlassen wurde, Dynamo trotzdem abgestiegen ist und er ja danach sagte, also abgestiegen wäre ich mit der Mannschaft auch. Also das hätte ich auch geschafft. Also insofern, man muss auch mal an eine Person dann ein Stück weit glauben und von daher sind jetzt die Weichen eigentlich gut gestellt. Auch in dem Sinne, wie sich Dynamo als Verein auch selber wünscht.
Aber du hast natürlich schon gemerkt, bei dieser kleinen Mini-Delle in der Hinrunde, auch mit dem Aus im Sachsenpokal, dass es recht schnell unruhig wird. Dass manche gleich wieder sagen, ach, das ist ja schon wieder wie in der Rückrunde. Das würde sich auch in der jetzt kommenden Rückrunde nicht ändern, wenn du da 3-4 Spiele mal nicht gewinnst, da weißt du, was hier auf der Tagesordnung steht. Da bleibt es, glaube ich, nicht so ruhig, wie es in der letzten Rückrunde ruhig geblieben ist.
Da bin ich voll bei dir, Jens. Na klar wird es dann unruhig. Und dann sind wir aber wieder bei der Frage, warum gewinnt die Mannschaft 3-4 Spiele in Folge nicht? Und wie reagiert der Trainer? Und wenn dann das so ist wie bei Markus Anfang, dass er stoisch an seinem Zeug festhält und halt auch über Wochen nichts verändert und du das Gefühl hast, hier bewegt sich gar nichts mehr, ja, dann musst du halt natürlich reagieren, aber das muss ja nicht so sein. Du kannst damit ja auch umgehen. Vielleicht lässt sich manche Niederlagenserie auch erklären. Und wenn du das erklären kannst, dann sind wir da schon einen deutlichen Schritt weiter.
Gehe ich mit Tino mit und du hast eins gemacht im Verein. Du bist ruhig geblieben und Thomas Stamm ist ruhig geblieben. Und er hat seine Lehren daraus gezogen. Er hat sein System umgestellt. Er hat anderes Personal dazu geholt. Was heißt dazu geholt? Anderes Personal spielen lassen. Da waren sie ja schon. Wer hätte denn im August oder im September auf einen Sascha Risch oder auf einen David Kubata gesetzt? Keiner von uns. Da schließe ich mich nicht aus. Und er hat die Jungs aber so stark gemacht, dass sie nun der eine hat Lars Binning verdrängt, der andere hat den Kollegen Philipp Heise verdrängt. Ja, und hat eben Stück für Stück dran gearbeitet und hat jetzt wahrscheinlich seine beste Formation gefunden, die liefert. Und vielleicht war auch das 2-1 gegen Hannover, dieses Tor in der Nachspielzeit, zum Sieg. Vielleicht war das der Knopföffner, der dann der Knopf noch mehr aufgerissen ist im Pokalspiel, wo dann alle gesehen haben, gegen Darmstadt, ey, was ist hier alles möglich? Und ab da lief's. Ne? Da hast du noch 2 Unentschieden gehabt. Gut, das gegen Saarbrücken war glücklich. Aber es klingt wieder doof, wenn man sagt, dieses Spiel hat man voriges Jahr definitiv verloren. Aber sie haben sich selbst aus dem Schopf, aus diesem Tal herausgezogen und haben geliefert. Und das nicht nur einmal.
Kamen ja einige neue Spieler im Sommer. Jetzt mit der Hinrunde. Mit dem Wissen der Hinrunde, wer ist bis jetzt der, der euch am meisten überzeugt? Klar, auf der Hand liegen vielleicht da Ferner, Schapiner, Schreiber. Zazar finde ich auch ziemlich gut. Ihr habt gerade auch schon die Spätneuzugänge Sterner und Riesch erwähnt. Wer ist es für euch?
Für mich ist es Christoph da Ferner.
Ja, mit den 11 Toren in der dritten Liga.
Es sind nicht nur die 11 Tore. Es ist diese Art, wie er Fußball spielt, dieses ehrliche Arbeiten. Und sich dieses, ich sag's mal salopp, Arsch aufreißen auch für andere. Ja, und bei ihm siehst du bei jedem Tor, was er nicht schießt, dass er sich trotzdem riesig für alle anderen mitfreut. Ja, und das ist ein Arbeiter vom Herrn, der Dynamo richtig gut tut. Und das freut mich bei ihm noch besonders sehr.
Ja, das muss der Tino natürlich jetzt auch unterstreichen, weil der Tino liebt ja den Spruch, den Christoph da Ferner uns in der Hinrunde immer um die Ohren geworfen hat.
Ja, es wird darauf ankommen, dass Dynamo 5, 6, 7 Spiele vor Schluss, 5 ist zu knapp, sagen wir 7, 8 Spiele vor Schluss oben dabei ist.
Schön, dass ich das jetzt nochmal höre.
Na genau, du hast es rausgefordert. Dabei wollte ich was ganz anderes sagen. Ich wollte eigentlich Berti Vogts ins Spiel bringen. Der Star ist die Mannschaft. Mit besten Grüßen ans EM-Jahr 96. Weil letztendlich, ich bin es gedanklich durchgegangen, gegangen und war natürlich zuerst auch bei der Ferner, weil 11 Tore und vor allen Dingen die Charaktereigenschaften, die Thomas beschrieben hat, die machen ihn ja so wertvoll. Und dann hast du ja die ganzen anderen Namen genannt, Jens, und da bin ich jetzt aber auch nicht. Also ich bin auch ein totaler Fan von Vinko Schabina und von seiner Art aufzutreten. Ich mag Aljas Kassar, der so ein bisschen unter Radar lief und eine ganz, ganz starke Anfangsphase lieferte, dann in ein kleines Loch gefallen ist und jetzt hinten raus wieder gekommen ist. Wir reden schon gar nicht mehr über Toni Menzel. Okay, der war kein Neuzugang, aber irgendwie neu war er ja doch. Und als Menzel plötzlich Knie hatte, da kam Jonas Oehmichen, da hatte der sein Knie überwunden. Und das sind so viele und eigentlich so ein heimlicher Gewinner der letzten Wochen ist für mich auch Jonas Sterner, weil der ganz, ganz starke Partien da hinten rechts abliefert, ich sag mal immer grundsolide Tendenz bis richtig stark und da vielleicht manchmal gar nicht so im Fokus steht und irgendwie auch Tim Schreiber, ich meine, den haben wir oft auch benannt und der war ja Teil dieser kleinen Herbstkrise und auch der hat unbeirrt an sich geglaubt, an den Spielstil geglaubt und hat auch an sich gearbeitet und wie er damit umgegangen ist, wir hatten ihn in der Phase 2-3 Mal auch zu Gesprächen. Hat mir total imponiert, dass da niemand ausgewichen ist oder also konkret er nicht ausgewichen ist und gesagt hat, nee, ich sage heute mal nichts, sondern sich den unbequem kritischen Fragen auch gestellt hat, zu Thema Pfiffen und so weiter, da auch eine klare Ansage hatte. Und wenn ich noch weiter nachdenke, fallen mir noch zwei Namen ein. Also insofern ist es irgendwie das Team, das irgendwie auch diese Hinrunde charakterisiert, weil immer ein anderer irgendwie da war. Diese Ausrechenbarkeit ist nicht mehr so gegeben, wie wir sie vielleicht noch in den Jahren zuvor hatten.
Aber sag was zum Torhüter.
Da gibt es eigentlich null Kritik von mir. Also auf der Linie hat er mich eigentlich von der ersten Sekunde an überzeugt. Es waren immer die Sachen im Bauchlaufen und am meisten, wenn er einen Ball am Fuß hat. Das lieben Torhüter ja nicht unbedingt, aber da hat er sich gesteigert und auch diese unglaubliche Ruhe, die er ausstrahlt. Also das macht schon was her und das war auch ein guter Griff, ihn hier zurückzuholen. Und als Randdresdner passt er ja auch voll rein. Also da kann man auch nur Glückwunsch sagen, dass er gekommen ist. Weil er ist immer stabiler, immer sicherer geworden und hat aber im Grunde genommen nie enttäuscht. Und in den Spielen, in denen er Fehler gemacht hat, haben es die anderen wieder wettgemacht.
Das stimmt.
Ja, die haben sie ja nicht verloren, die Spiele. Ja, und daher, und auf der anderen Seite hat er 3-4 Spiele auch geholt. Wenn ich gerade an Bielefeld denke, was mit 3-0 relativ klar klingt, da hat er dann zwischendrin schon mal 1-2 Bälle rausgefischt, die man in der dritten Liga nicht zwingend halten muss.
Sowieso, wenn man zu einem neuen Verein wechselt, immer ein Stück weit einen Prozess anzukommen. Und ich denke, den habe ich sehr, sehr gut angenommen und bin auch sehr, sehr gut angekommen hier in Dresden. Trotzdem, für mich zählt jetzt das nächste halbe Jahr. Müssen wir wirklich einfach weitermachen, muss ich weitermachen und versuche eben halt jetzt wirklich auch so diese Serie dann weiterzuführen. Wir sind eine neue Truppe, wir mussten uns auch erstmal finden. Jetzt zur Halbserie mit 38 Punkten hier rauszugehen, muss man schon sagen, ist eine ordentliche Leistung, aber ja, man hat es vielleicht letzte Saison bei Dynamo gesehen, nächste Halbserie geht es halt weiter und da müssen wir wirklich wieder anknüpfen, deswegen kann man ein Stück weit glücklich sein, man kann stolz sein auf die Mannschaft, aber man sollte auch wirklich die Kirche im Dorf lassen und sagen, nächstes halbe Jahr geht es dann eben halt weiter und dann müssen wir genauso die Punkte holen.
Ihr habt die Jungen schon erwähnt und da muss man wirklich mal sagen, deren Lehmann, Oehmichen und Menzel, die haben wirklich eine gute Kinderstube genossen, kann man auch mal Lob an ihre Eltern sagen. Das sind feine Jungs, nicht nur auf dem Platz, sondern auch neben dem Platz. Die wissen sich auch zu benehmen und haben wirklich eine gute Kinderstube. Ihr habt Menzel erwähnt, der wirklich speziell im ersten Teil der Hinrunde geglänzt hat, dann leider ein bisschen verletzt gewesen ist. Jonas Oehmichen, dann eher zweiter Teil der Hinrunde, der fällt jetzt aus. Meldung kam am Freitag, 27. Dezember, Schulter-OP. Und der Verein spricht von mehreren Monaten. Puh, der wird uns ein bisschen abgehen, dass der jetzt nicht zur Verfügung steht. Weil der hat zuletzt wirklich gut gespielt.
Ja, und das ist dann für mich der einzige Punkt, wo ich als Sportgeschäftsführer oder als sportlicher Berater überlegen würde, diese Position neu zu besetzen. Weil,
du würdest gar nicht in die Innenverteidigung gehen, weil ja viele sagen, Innenverteidigung müsstest du eigentlich auch noch was machen. Nee. Du sagst eher jetzt Oehmichen / Zimmerschied.
Genau. Thomas Stamm hat das aufgefangen mit seiner Systemanpassung, Veränderung, indem er dann Ömi auch dort rausgezogen hat. Und jetzt werden viele sagen, man hat noch Oliver Battista-Meyer, aber das ist für mich eher einer, der in der Mitte spielt. der nicht so gern über die Außen kommt, der sich als so Freigeist, der überall sein will, aber nirgendwo auf einer gebundenen Schiene. Und deshalb würde ich schon sagen, dort im offensiven linken Mittelfeld, und da bin ich mir fast sicher, dass sich Dynamo dort umguckt, weil mehrere Monate, es sind nicht nur zwei, das ist nicht nur bis Februar oder März, ich denke mal, das wird bis April gehen. Ich kenne Schulterverletzungen, das ist meistens 4-5 Monate, dass du raus bist und dann brauchst du auch nochmal, um ein Stück wieder reinzukommen. Also irgendwie werden wir, wenn in den letzten Spielen wiedersehen und die Position musst du auffangen. In der Defensive habe ich mittlerweile überhaupt keine Sorgen mehr, weil du kannst ja auch einen Claudio Kammerknecht in die Mitte schieben und dann hast du immer noch eine gute Innenverteidigung. Also das ist für mich das Problem. Die Innenverteidigung oder die Viererkette, Dreierkette ist für mich nicht das Problem, sondern ich würde eher vorne die üblichen Positionen zumindest für dieses halbe Jahr neu besetzen.
Ja, ich gebe ganz ehrlich zu, ich war bass erstaunt, als ich die Meldung am Freitag gehört habe.
Er muss ja dann quasi auch mit der Schulterverletzung noch in Unterharing gespielt haben.
Also erstaunt haben mich A, die Meldung, auch die Uhrzeit. Freitag 18 Uhr ist jetzt schon ein ungewöhnlicher Zeitpunkt, auch so zwischen den Jahren. Und dann so einzelne Worte, geplanter Eingriff. Das ist, legt nahe, das, was Thomas sagt, dass das schon gegen Unterharing ja irgendwie da gewesen sein muss. Thomas Brendel hat es ja dann ein Stück weit auch zu, ist es zwischen den Zeilen raus zu lesen, erklärt, dass das insofern ein notwendiger Eingriff ist, um seine langfristige Karriere als Fußballer sicherzustellen. Also insofern, ich glaube, wenn das Aufstiegsfinale jetzt nächste Woche wäre, hätte sich Ömichen vermutlich nicht operieren lassen müssen. Nur hat man sich für den Schritt entschieden. Und das legt für mich auch zwangsläufig jetzt nahe, dass du für die linke Außenbahn einen Neuzugang holen musst. Also da sage ich auch musst, weil du das, wenn du nicht den Fehler des Vorjahres oder der Vorjahre machen willst, du kannst dich natürlich darauf verlassen und sagen, das läuft jetzt alles, wir kriegen das aus unseren eigenen Kräften hin, aber das glaube ich nicht. Da kommt dann auch der Park mit dazu. Ich gehe mal sicher davon aus, als man sich zur Trennung von Park entschieden hat, dass da auch klar war, dass Ömichen operiert wird, also dass das im vollen Bewusstsein alles passiert ist und damit ist aber die linke Außenbahn jetzt personell zu dünn besetzt und ich bin da ganz bei Thomas. Oliver Battista Meyer ist alles, aber kein Spieler für die linke Außenbahn und insofern glaube ich, wird und muss der Verein da was tun und was die Innenverteidigung anbetrifft, bin ich hin und her gerissen, weil wenn wir einen Fehler nicht machen sollten, dann über diese Hinrunde jetzt irgendwie zu viel Gold gießen und die als toll einstufen, die war gut, die wurde hinten raus immer besser, aber die hat eben auch ihre kleinen Ecken und wenn du nicht mehr im Flow bist, um das Wortspiel nochmal aufzugreifen, hätte das ein oder andere Spiel halt auch anders ausgehen können. Insofern glaube ich, könnte man hinten defensiv Innenverteidigung schon was machen, aber das habe ich, glaube ich, letzte oder vorletzte Woche gesagt, das geht aber nur, wenn du jemanden hast, der deutlich stärker ist als Bünning, als Kammerknecht. Und wenn du dann jemanden findest, dann bin ich bei Thomas, dann mach eine Innenverteidigung stark. Und ob die dann jetzt Böder-Bünning heißt oder Kammerknecht-Bünning oder Kubata-Kammerknecht, das ist eigentlich völlig egal. Dann musst du dich auf zwei, drei Leute einschießen und die dann so stark machen und die Saison mit denen rocken. Am Ende Kassar könnte es ja wahrscheinlich auch noch spielen. Aber also linke Außenbahn und Innenverteidigung sind die beiden Positionen, wo was passieren sollte und könnte.
Wobei ich jetzt die linke Außenbahn wirklich als Prior erhalte.
Ja,
speziell
nach der
Ömichen Verletzung ist die bei mir nochmal hochgerückt.
Muss ja. Und da ist auch Robin Meisner für mich, das ist ein Alibi zu sagen, Robin Meisner könnte da auch spielen. Na klar kann er dort spielen. Aber dann sind wir wieder bei Markus Anfang und haben ja da bei ihm letztes Jahr vorgeworfen, dass er für Meisner keine richtige Position gefunden hat. Und wenn wir Meisner jetzt wieder auf links schieben, und das sage ich nicht nur Jens, weil ich ja nach wie vor an seinen 13 Saisontoren festhalte.
Glaubst du weiter dran, ja?
Natürlich. Okay. Wir haben doch gesagt, wir müssen nochmal Vertrauen haben in Leute.
Mhm.
Fehlen wie viele Tore hat er jetzt gemacht? Drei oder vier? Ja. Ne? Vier, fünf. Ne? Fünf, naja, siehste. Na, was sind denn 8 Tore in der Rückrunde? Okay. Christoph da Ferner hat 11 in 19 Spielen gemacht.
Okay.
Insofern, nee, linke Außenbahn muss was passieren.
Ich habe eine Idee, wettet doch mal.
Wir warten immer noch auf den Einsatz von Kollegen Meyer, aber den will er am Paul-Will-Abend, will er den endlich lüften, was er denn gedenkt zu tun, wenn er die Wette nicht gewinnt und was er denn haben will, wenn er gewinnt.
Ich denke zwischen Hauptgang und Dessert. Sprich mich einfach am 13. Januar drauf an, Jens.
Mach ich. Kannst dich hundertprozentig drauf verlassen.
Also da hat er einen Vorteil mir gegenüber. Ich will während Essen nicht angesprochen werden.
Aber ich sag dir jetzt schon mal eins, Tino, nicht, dass du jetzt auf die Idee kommst, ja, ich würde den Marathon laufen. Also so einfach mache ich es dir dann nicht.
Ich würde schon sagen, die Worte Kochen und Marathon sollten in meinem Wettangebot nicht auftauchen, damit es auch was Neues gibt. Also das würde ich jetzt mal mir selbst als Maßgabe mit ins neue Jahr geben.
Er geht mit dir viermal hintereinander zu Roland Kaiser.
Naja, aber es
ist ja keine Strafe.
Es muss ja eine Strafe sein, ja.
Für mich wäre das eh nicht.
Apropos Lauf, die Spieler, oder so hat es uns Thomas Stamm ja so ein bisschen kommuniziert, mussten das erste Läufchen am 28. Dezember wieder absolvieren.
Also ich wollte komplett freigeben, aber die Athletikabteilung hatte da was dagegen. Nein, also schon so, dass sie ein paar freie Tage haben. Ich glaube, wenn ich es richtig im Kopf habe, 28. geht's los. So, dass wir einfach eine gewisse Vorbereitung haben für den Trainingsstart. Da geht's nur um eine leichte Anpassung, Körper vorbereiten, dass es dann am 3. wieder losgeht. Aber schon in Summe so, dass sie genügend freie Tage haben, glaube ich, um echt auch nochmal Körper, aber vor allem auch Kopf, Geist einfach runterzufahren und Batterien wieder aufzuladen. Das ist deutlich wichtiger wie dass wir jetzt da 5, 6, 7 Läufe reinknallen. Das wird nicht der Fall sein.
Also sind die jetzt auch schon wieder ein bisschen im Saft und laufen so um den Jahreswechsel. Bist du eigentlich schon ein bisschen wieder gelaufen, so nach Weihnachten, Tino?
Ich dachte, du fragst jetzt Thomas. Mhm. Dass ich gelaufen bin, kannst du dir doch vorstellen, Jens.
Also auch gleich nach Weihnachten die ganz mal rausgelaufen, ja?
Also ich bin am ersten Feiertag bin ich eine Runde gelaufen und dann jetzt die letzten Tage schon früh wieder häufiger. Es war jetzt früh immer so schön kalt, leicht sonnig, da läuft sich's eigentlich ganz schön.
Los geht's ja jetzt am Samstag, 4. Januar. 3. Januar sind noch so ein bisschen Laktattests und ähnliches. Die offizielle öffentliche Trainingseinheit, 4. Januar, 15.30 Uhr, Bundesliga-Zeit.
Primetime-Fußballzeit.
Und dann ist man ja gar nicht lange hier, ne? Thomas, dann geht's ja bald in die Türkei.
Ja, Montag geht's los. Also wann Dynamo genau fliegt, den Plan haben wir noch nicht. Aber wir Medienleute fliegen 8:55 mit Pegasus Airline vom BER nach Antalya. Wir sind dann Dresde 2 Stunden zurück, bis dann nach deutscher Zeit 12 in Antalya, also 2 türkischer Zeit. Ja, und dann wird, denke ich mal, einchecken. Wie gesagt, wir wissen nicht, wann Dynamo kommt. Vielleicht ist am Montagnachmittag noch die erste Trainingseinheit. Aber das werden wir dann sehen. Wetter habe ich mir schon angeguckt. Am Montag sollen so 16, 17 Grad werden, also ideal.
Och, mein Mitleid, Thomas, mein Mitleid.
Ja, also 3 Grad zu kalt.
Ja, das tut mir leid. Pack lieber noch einen längeren Pullover mal mit
Einfallsarmbrustshirt.
Unterhose. Ja. Das glaube ich, wirst du nicht brauchen. Ja. Aber haben wir dir schon verraten, wir würden dich einmal nächste Woche gerne mit reinnehmen in unsere nächste Folge, weil du bist quasi unser Türkei-Reporter dann. Wie im Vorjahr würden wir dich einmal mit reinnehmen.
Ob ich die Zeit finde.
Wir würden dir auch eine Hausaufgabe mitgeben. Achte bitte wieder auf Mimik und Gestik.
Ja, das sowieso.
Das macht Wobei wir ja relativ meistens. Zügig diesmal sind, da kannst du, glaube ich, noch nicht so viel einordnen, weil das sind ja gerade mal die ersten Eindrücke, die du gewinnen wirst. Wahrscheinlich nehmen wir die Folge dann irgendwie am Dienstagnachmittag eurer Zeit auf, dass du ein bisschen was schon schildern kannst, dass du ein bisschen einen Grundeindruck bekommst. Das wäre, glaube ich, ganz, ganz gut. Ein Testspiel gibt es, ne? Gegen Rot-Weiß Essen, also Liga-Konkurrenten.
Die sind mit im Hotel. Concorde heißt das. Ist so gebaut wie das Flugzeug. Die haben ja da unten in Lara immer mal den kleinen Spiegel, solche Motto Hotels zu bauen. Also ich war schon mal im Hotel Titanic.
Da warst du nicht nur alleine, da waren wir auch schon.
Und jetzt in der Concorde, unser Medienhotel, ist der Sherwood Forest. Mal gucken, ob wir Robin Hood begegnen. Und wird schon ordentlich werden, sind ja auch nur 6 Tage.
Da kann man es aushalten. Da kann man auch mal 6 Tage lang türkischen Tee trinken. Aber ich glaube, das wird schon ganz entscheidend sein. Sie haben das Hotel jetzt gewechselt im Vergleich zum Vorjahr. Das ist klar, es ist wieder die Türkei geworden, weil die Türkei natürlich auch eine gewisse Sicherheit bietet. Man muss sagen, preislich ist das natürlich ein anderes Niveau als zum Beispiel Spanien. Spanien ist schon normal teurer. Und auf der anderen Seite die Plätze und auch eine gewisse Wettersicherheit sind dort eben ungegeben. Und es macht dann einfach auch mal Sinn, unter sich zu sein und da 5-6 Tage konzentriert zu arbeiten.
Das unter sich sein, das ist für mich das Wichtigste. Wir haben es ja im Vorjahr gesehen, also da waren wir, glaube ich, 8 Tage, da waren 4 Tage, waren wunderschön. Die anderen 4 Tage sind wir teilweise durch 60, 70 Zentimeter tiefe Wasserlachen gefahren, wo dann auch, glaube ich, ein Training mal gekippt wurde, weil die Plätze unter Wasser standen. Also die Gefahr hast du dann halt in der Türkei im Januar auch. Aber dieses kompakte Aufeinanderhocken, dieses Zusammensein, dass du halt auch viel abends noch im taktischen Bereich mal arbeiten kannst mit einigen Theoriestunden, das ist das, was es halt auch gut macht. Und Thomas Stamm hat ja uns ja schon verraten, dass quasi der Anflugdorf ist der freie Tag für sie in dieser Woche und dann werden sie durchziehen.
Naja, wie gesagt, es gibt so ein großes Ziel, was sicherlich alle vor Augen haben. Und da muss dann natürlich dort dann die Grundlagen für die Rückrunde legen. Denn in der Rückrunde geht es Schlag auf Schlag. Die ist kompakter als die Hinrunde.
Ja, wir haben, glaube ich, noch 2 englische Wochen. Eine im März, eine im April. Und dann bist du im Mai schon wieder fertig. Ja, das geht Schlag auf Schlag. Und es, na gut, wir hatten ja die Hinrunde schon. Es kommt Köln und dann hast du gleich mal 2 Kracher.
Ja.
In Cottbus und zu Hause gegen Aue. Und die ersten 3 Spiele sollten dann vielleicht anders laufen wie die ersten 3 im Januar 2024.
Tino, wie entscheidend sind die ersten Wochen? Vielleicht die ersten 5-6 Spiele? Hast vielleicht auch noch Rostock mit reingenommen, was ja dann auch im Februar, Mitte Februar kommt, das Auswärtsspiel. Ich habe ja Rostock immer noch so ganz geheim auf der Rechnung. Also da kommen schon einige Herausforderungen jetzt gerade zum Start in die Rückrunde.
Ja, klar, das ist schon so. Und auch da gilt ja der abgedroschene Spruch, dass es natürlich darauf ankommt, gut aus den Startlöchern zu kommen. Und denke ich jetzt, dass die ersten Spiele gar nicht so schlecht sind. Da hast du gleich richtige Aufgaben. Also ihr habt die ersten 3 Spiele genannt, dann fährst du zu Stuttgart 2 und dann kommt 1860, dann das Auswärtsspiel bei Hansa. Das ist ja alles irgendwie jetzt auch keine Laufkundschaft. Ich nehme gerne nochmal das letzte Auswärtsspiel jetzt in Unterhaching. Da steht am Ende ein 3-0 und das ist in der Höhe so verdient und das ist aufgrund der Spielanteile auch so verdient. Und trotzdem gab es während des Spiels Phasen, da sah es nie so aus, dass das Spiel so ausgeht. Und diese Phasen wird es halt auch in der Rückrunde immer wieder geben. Es wird auch in der Rückrunde keine Mannschaft geben, die durchweg dominiert. Und auch Dynamo wird seine Phase wieder haben, wo es nicht so gut läuft. Entscheidend wird halt sein, dass du dann eben vielleicht nicht 7 sieglose Spiele hast. Und ein Stück weit, da komme ich gerne nochmal auf die Tabelle zurück, wird es eine Rolle spielen, gerade zum Ende hin, auf welchem Tabellenplatz stehst du. Weil wenn du natürlich 7 Punkte Vorsprung hast, kannst du eher mal ein Spiel verlieren. Auch das ist ja eine Binse. Ich meine, ich weiß nicht, wer es gesagt hat, aber ich glaube, es wird ja immer wieder betont, nicht nur Fußball, sondern Leistungssport generell entscheidet sich ja im Kopf. Weil alles andere, ich meine, gut vorbereitet sind alle Truppen. Da kannst du alle 20 nehmen. Die werden alle gut vorbereitet in die Rückrunde gehen und alle werden sich was vornehmen und alle werden eine gewisse Grundeuphorie haben. Der eine oder andere hat nochmal einen Trainer gewechselt und insofern entscheidet sich es am Ende in der Birne, wie weit du halt mit Rückschlägen umgehen kannst und wie weit du dir einen Kopf machst, wenn eben 30.000 Pfeifen jubeln und im besten Falle jubeln sie und die Frage wird dann sein, wie sehr lässt du das an dich ran oder ist es dann nicht doch besser, abends einen heißen Kakao auf der Couch zu trinken und das nächste Spiel anzugehen, ne? Statt irgendwie zu früh in Feiermodus zu geraten. Das wird, glaube ich, schon die Herausforderung für die Rückrunde werden.
Dein SV Sandhausen ist aber jetzt schon relativ weit weg von den Platzierungen, wo die Musik spielt. Also ich sag mal, zum Platz 3 sind es 5 Punkte, aber auf Platz 2 schon schnuckliche 10 Punkte. Muss Kenan Kocak, der neue Trainer, jetzt wirklich eine sehr starke Rückrunde spielen. Hatten die immer noch auf der Rechnung eigentlich? Ich wollte ja von euch wissen, wer sind jetzt für euch die Kandidaten für den Aufstieg und wer ist denn euer Dark Horse? Also bei dir kann ich mir deinen Dark Horse immer noch vorstellen.
Ich wollte gerade sagen, da schweigt des Sängers Höflichkeit. Ich weiß jetzt auch nicht, mit meinem SV Sandhausen, ich fand das, man könnte nie viel weiter von Sandhausen weg sein als ich und trotzdem fand ich den Trainerwechsel ja vielleicht irgendwie schon folgerichtig. Mit dem Kotscher und so, keine Ahnung. Da habe ich so unberechtigterweise natürlich, und das hat null Argumente, habe ich dafür, aber irgendwie fremdele ich damit. Und irgendwie denke ich, das wird jetzt nichts mehr. Aber es ist natürlich ein reines Bauchgefühl.
An diesen SV Sandhausen, wenn wir mal dabei bleiben, siehst du doch, wie verrückt es in dieser Liga zugeht. Als Dresden nach Sandhausen gefahren ist, das war schon Dezember.
Erster Advent.
Da hatte Sandhausen einen Punkt mehr als Dynamo vor dem Spiel. Ja, und jetzt hat Dynamo 11 Punkte mehr. Ja, und das geht so fix. Und deshalb kann man sich, denke ich mal, auf gar nichts groß festlegen. Einfach, und ich zitiere jetzt auch Christoph da Ferner, Punkten, konstant punkten.
Aber habt ihr jetzt nicht irgendwie noch eine Mannschaft, wo ihr sagt, es gibt doch immer eine Truppe, die dann in der Rückrunde aber so richtig zündet? Letzte Saison war es Preußen Münster. Die hattest du nach der Hinrunde auch nicht auf dem Konto und dann sind die auf einmal durchgestartet.
So. Da kannst du ja jetzt jede Truppe nehmen.
Also mach doch mal. Ja.
Nein, ich bin gespannt, Tatsache auf Ingolstadt, weil auch dort eine gewisse Grundqualität da ist. Und das Tatsache schon spannend ist, weil die auch irgendwo zumindest nach außen die Ruhe bewahrt haben und mit Sabrina Wittmann weitergearbeitet haben, obwohl das so ein, auch als Dynamo dann damals dort war, jetzt nicht so rosig aussah. Die hatten halt wenig verloren, aber viel unentschieden gespielt, glaube ich. Und jetzt sind sie aber oben dran. Und da bin ich total gespannt. Hansa Rostock ist interessant, das denke ich schon auch. Andererseits, die hatten jetzt ihren Lauf oder haben gerade ihren Lauf und haben einige Punkte trotzdem immer noch Rückstand aufgrund des schlechten Saisonstarts. Keine Ahnung, ob das dann reicht, nochmal oben ranzukommen, weil auch die werden wieder mal eine Phase haben, wo es nicht so gut läuft. Ja, schwierig. Ist wirklich, am spannendsten finde ich Tatsache noch auch Energie Cottbus, ob die das so halten können.
Also ich tippe jetzt mal Ossi-lastig. Dresden, Rostock, Aue, Cottbus.
Aber die dritte Liga ist doch kein Wunschkonzert, Thomas.
Ja, ich weiß,
Profifußball erst recht nie.
Aber was ist denn mit der Nahndorf-Rechnung? Geht die?
Nein, darüber rede ich dieses Jahr nicht.
Was?
Erwähnen Sie bitte nicht.
Aber wir dürfen Sie auch erwähnen, ja. Also,
nein, die bleibt mal außen vor, vielleicht klappt es dann. Ich bin sehr gespannt, was Jens Hertel in Aue bewegt. Aue hat sich durch die zwei Siege jetzt zum Schluss wieder oben rangeschoben. Sie haben völlig anderen Fußball gespielt. Ich meine, das Spiel in Sandhausen, das habe ich mir im Fernsehen angeguckt, das hätte auch 11-11 ausgehen können, weil beide ohne Abwehr reingespielt haben, aber Aue öfters getroffen hat. Und also ich bin wirklich sehr gespannt. Wenn Jens Hertel den Laden hinten zubekommt und diese spielerische Leichtigkeit, die sie jetzt in den letzten beiden Spielen gezeigt haben, beibehält, es sind nur 3 Punkte bis zu Platz 3 oder 4, glaube ich. Und Rostock hat einen Punkt weniger. Also ich habe die schon alle 4 auf der Liste. Wer dann Vierter wird, schon bin ich Dresden. Ja, und ich bin sehr gespannt und auch sehr neugierig, was Jens Hertel in Aue bewegt, weil es ist der Wunschtrainer nicht nur von Matthias Heidrich, sondern von der ganzen Region Erzgebirge.
Weil er im Osten bislang auch die größten Erfolge hatte.
Eben.
Braunschweig hat nicht funktioniert, aber Magdeburg und Rostock mit ein bisschen Anlauf hat er es aber dann wirklich geschafft. Und ja. Der hat auch so eine ruhige, nüchterne, sachliche Art. Es ist sicherlich auch kein Lautsprecher.
Na, das ist das Wallets-Gegenteil. Ja, aber du siehst halt, dass du auch als Lautsprecher Erfolg haben kannst, wenn Niveau dahinter steckt. Ja, also ich bleibe bei unseren 4 Ossis.
Ja, ich glaube nicht, dass alle. Also irgendein, in Anführungszeichen, Westverein wird schon dort noch mit reinstechen. Also.
Wenn, dann Bielefeld.
Okay. Und die nicht durch den Pokal irgendwie belastet, beeinflusst?
Glaube ich nicht.
Ich fand ja Saarbrücken bislang die stärkste Mannschaft, die hier in Dresden war. Also Saarbrücken hat mich wirklich schwer beeindruckt.
Die erlauben sich aber zu Hause zu viele Patzer.
Ja, bin ich bei dir.
Zu viele Unentschieden. Und das hilft auf Dauer dann auch nicht, wenn du immer nur Unentschieden spielst.
Na, ich wollte die Chancen, du wirst natürlich auch 2025 häufiger unterwegs sein in den Stadien dieser Welt mit Dynamo Dresden. Wo ist denn das Catering am besten? Weil wir natürlich auch hier immer ein bisschen kulinarisch sind. Und in der letzten Folge des Jahres, sprich erste Folge neues Jahr, können wir uns diesen kleinen Ausreißer mal gönnen. Wo war es denn am besten?
Tief im Westen, wo die Sonne aufgeht.
Okay.
Also Rot-Weiß-Essen ist da absolut herauszuheben. Dort bist du zwar nicht immer freundlich empfangen worden, aber dort wird sich Mühe gegeben mit den Presseleuten, das muss man ganz ehrlich sagen. Und auch bei Borussia Dortmund.
Also bei der zweiten Mannschaft.
Bei der zweiten Mannschaft. Also ich war bei beiden, an beiden Orten geneigt, das Spiel im Fernsehen anzugucken. Und es war gut. Und das klingt jetzt böse, aber da könnte sich Dynamo dann auch noch eine Scheibe abschneiden.
Das wird ja im Sommer dann auch anders.
Kino, warst du mit in Sandhausen? Ja klar, du hast ja das Kreuzertrikot gekriegt. Also die Verpflegung in Sandhausen war unterirdisch. Was war denn das? Irgendwas Trockenes. Auf einen Teller geklatscht und das war's. Und du siehst an den Vereinen, wer sich wirklich Mühe gibt. Also Dynamo gibt sich auch Mühe, das will ich ja gar nicht sagen. Aber du siehst, wo auch hingeguckt wird ins kleinste Detail. Und da war eben Essen und Dortmund, aber war schon stark.
Hat es in Sandhausen nie geschmeckt, Tino?
Ich überlege die ganze Zeit und das ist wahrscheinlich schon ein Indiz, dass es nichts irgendwie gegeben hat, was mir in Erinnerung geblieben ist. Doch,
es war eine Zimtschnecke oder so.
Ja, jetzt weiß ich es, da oben im Presseraum in dem genau, kleinen. Ja, 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 das stimmt. Ja, ja, nee, das war mehr ein Happen für zwischendurch. Das stimmt. Wobei, ich meine, ich bin ja jetzt nicht so bewandert in den Auswärtsstadien wie der Thomas. Ich fand es jetzt auch in Osnabrück, da ja waren die 3 Punkte, die Dynamo mitgenommen hat, auch besser als die Currywurst. Und zuletzt in Unterhaching, ach, das Bayerische, das habe ich immer wieder gerne. Auch die Spielvereinigung Unterhaching macht aus wenig viel, auch wenn es um die Presseversorgung geht.
Das ist richtig, da war ich ja nur im Mai zum Rückspiel. Da gab es Schweinebraten mit Knödeln und Bayerisch Kraut, das war auch lecker.
Die müssen ja jetzt keinen Tee anrühren, weil Felix Magath wird es doch nicht. Das ist wohl abgesagt. Also von daher können die sich beim Tee auch ein bisschen sparen. Und da sind wir wieder zurück beim Ausgangspunkt. Türkischen Tee trinkt der Kollege Nahndorf in der kommenden Woche. Wie feiern wir denn Silvester rein?
Mit Freunden. Also mein Kumpel hat uns schon Bilder geschickt. Er hat für, wie viel sind wir, 10 Mann, 6 Kilo Fleisch gekauft. Dürfte sehr reichen. Schön.
Das wird reichen.
Wir fangen 17 Uhr an, den Kesselgulasch zu machen. Und herrlich. Kommen noch 1-2 alkoholfreie Bier dazu.
Da müssen wir dir ja doch einen Trainingsplan für nächste Woche mitgeben.
Ja, ich laufe auch vom Hotelzimmer zum Buffet und vielleicht noch im Trainingsplatz.
Tino?
Ja, auch eher unspektakulär. Nee, was ist denn auch eher unspektakulär? Also 6 Kilo Fleisch für 10 Leute ist ja spektakulär genug. Ich weiß gar nicht, was es bei uns gibt. Also wir gehen auch zu Freunden und ich soll nur die Getränke mitbringen und für Essen ist gesorgt.
Hoffentlich auch für Eis.
Das ist natürlich eine gute Frage, damit sich auch dieser Kreis schließt. Und da diese Folge ja erst im neuen Jahr ausgestrahlt wird, sollte ich dann nochmal nachfragen. Aber der gute Eismann sorgt selbst vor. Ich werde was mitbringen und natürlich, um das Jahr ordentlich zu Ende zu bringen, auch eine Flasche Eierlikör dabei haben.
Und in welcher Winterhüttenzauberbude gehst du, Jens?
Ich heute nochmal. Also ich werde heute den Hüttenzauber nochmal, es ist große Abschlussparty, das werde ich heute nochmal nutzen. Also das ist eigentlich schon Silvester-Light für mich. Ich halte ja Silvester selbst immer für das meist überschätzte Fest überhaupt. Ich kann mich erinnern zum Beispiel an den Jahreswechsel 99-2000, wo wir Vorhaben hatten schon 3/4 Jahr davor und am Ende sind wir auf irgendeiner ziemlich zweifelhaften Party auf der Messe damals gelandet und das war alles andere als ein legendärer Jahreswechsel. Und die besten Jahreswechsel hatte ich tatsächlich im Ausland, muss ich sagen. Also einmal in Kuba gefeiert, auch mal in Miami, in Barcelona. Das war eigentlich immer grandios. Wenn man hier auf eine Party geht, ist immer schwierig. Teuer und meistens so eher nur so Medium.
Na, wenn du den Hüttenzauber zwischen 3 und 4 Uhr nachts, also heute, ja, verlässt.
Damit merkt man, dass du keinen einzigen Abend beim Hüttenzauber gewesen bist. Der geht nämlich nur bis Mitternacht.
Ja, und da gibt es doch irgendwo noch 2. Halbzeit. Oder Verlängerung.
Verlängerung.
Ja. Männer, das hat großen Spaß gemacht. Das war eine launige Folge zum Abschluss des Jahres hinein ins neue Jahr. Ich wünsche euch nur das Beste für 2025. Wir werden uns mehrfach sehen in diesem Jahr, da bin ich mir relativ sicher. Und wir werden uns hoffentlich auch mehrfach hören. Ich hoffe, der Kollege Nahndorf bleibt weiterhin kein guter Basketballspieler.
Ja, natürlich nicht. Immer wieder gern. Ich wünsche euch einen guten Rutsch.
Danke, Thomas.
Und wir sehen uns am Samstag zum Trainingsauftakt. Zum
Samstag 15.30 Uhr.
Genau.
Thomas, danke. Rutsch gut rein.
Danke auch. Danke. Ciao.
Danke. Ciao.
Ciao.
Tino, dann machen wir es auch kurz, oder? Also dann halten wir uns jetzt auch kurz und verweisen nochmal auf unseren Abend mit Paul Will, den wir ja auch schon ein bisschen leicht angeteasert haben. Gekocht wird am 13. Januar und es ist jetzt quasi die letzte Zeit, sich nochmal zu bewerben auf unserer Seite schwarzgelbpodcast.de. Da gibt es ein Anmeldeformular. Da könnt ihr ein Spendengebot reinstellen, was euch dieser Abend wert ist. Und dann könnt ihr mit dabei sein. Paul kocht mit Hilfe von Tino Meyer. Da bin ich mal gespannt, was das für eine Hilfe wird.
Ich habe mich den letzten Tagen gut vorbereitet, Jens.
Was hast du?
Eine Möhre geschält oder was hast du? Ich habe mehrere Hilfsdienste, wie es dem Paul ja auch angekündigt hat. Ich bin also der beste Mann, der ihm den Rücken frei hält, so wie er das im defensiven Mittelfeld kennt. Ich mache die dreckigen Grätschen und er kann nach vorne brillieren sozusagen. Mhm. Und wenn es erforderlich ist, dass ich eine Möhre schälen soll, werde ich das tun. Mhm. Kartoffel schälen kann ich auch. Und ich würde auch, wenn die Kamera gerade mal wegschwenkt, auch mal feucht durchwischen, damit auch die Küche immer schön sauber bleibt.
Ich glaube, du kannst am besten probieren und sagen, ja, es schmeckt oder es schmeckt nee. Das ist, glaube ich, deine Paradedisziplin.
Was ich
alles
auch,
andere,
ich
da
ich
habe ich nur meine ganz großen Zweifel.
Ich könnte auch würzen und würde dann würde sagen, Paul, ich glaube, da muss noch was dran. Und dann muss der Paul aber sagen, wie viel eine Prise ist. Weil da geht's ja schon, da gehen ja die Meinungen schon auseinander. Okay. Oder weißt du, was wie viel eine Prise ist?
Das hat man im Gefühl, mein Lieber.
Naja, aber wenn du kleine Finger hast, da ist eine Prise weniger, als wenn du große Finger hast. Oder?
Ach, Tino.
Ich werde mein Bestes geben. So viel, ist sicher. Und
reicht hoffentlich.
Das reicht hoffentlich, um dich zufrieden zu stimmen.
Ja.
Darauf kommt es ja an diesem Abend an.
Und unsere Hörer. Ja. Wie gesagt, ihr könnt euch noch bewerben. Am 5. Januar läuft die Bewerbungsfrist aus. Wir hören uns nächste Woche wieder. Nochmal mit Thomas Nahndorf nach dieser sehr launigen Runde. Und sprechen wir natürlich auch ausführlich über den Trainingsstart, den wir am Samstag mitverfolgen.
Wir werden auch und das als Teaser für nächste Woche dann auch über deinen Trainingsstart sprechen, weil das ist mir heute ein bisschen kurz gekommen.
Aber ich habe während der Feiertage gearbeitet.
Ja. Naja, und deswegen kriegst du noch eine Woche, damit du dann nächste Woche was erzählen kannst.
Sehr gut. Hast du dir was vorgenommen fürs neue Jahr? Also ich bin ja ähnlich wie Thomas Stamm. Ich sag jetzt nicht irgendwie, ich will irgendwas verändern jetzt für 2025. Wenn, dann versuche ich das irgendwann nicht an irgendeinem Datum festzumachen.
Absolut. Da haben wir vollkommene Übereinstimmung, Jens.
Lass uns aufhören, weil wenn wir jetzt am Schluss
schöner wird's
dieser
nicht,
Folge noch einer Meinung sind, kann es doch nicht mehr besser werden, oder? Guten Rutsch und alles Gute.
Dir auch einen guten Start ins neue Jahr und auch allen unseren Hörerinnen und Hörern. In diesem Sinne.
Tschö.
Schwarz-Gelb, der Dynamo-Podcast, ist eine Produktion von sächsische.de und Radio Dresden. Abonniert uns bei Spotify, Apple Podcasts und überall dort, wo es gute Podcasts gibt.